Entschuldigung. Nein, eine besondere Form der Übungsgruppe. Ja, okay. Ich möchte ja sehen, was der Resonator macht mit dieser Welle, die ich da einkopple. Ja, der erzeugt natürlich Felder, es wird gespeicherte Energie aufgebaut. Und das muss ich mir irgendwie anschauen können auf dem Oszilloskop. Also brauche ich irgendetwas, was mir ein bisschen von diesem Feld oder von der gespeicherten Energie wieder rauszieht, damit ich es mir angucken kann. Ja, und das nenne ich Pickup. Und die Leistung dazu nenne ich PT, das kommt von Transmitted Power. Ja, weil, kann sich so vorstellen, das ist die übertragene Leistung, die sozusagen hier entsteht, dass Leistung in den Resonator eingebracht wird und ein kleiner Teil wird sozusagen durch den Resonator übertragen hier zu diesem kleinen, das ist wie ein kleiner Koppler, zu irgendeinem Gerät, mit dem ich es mir anschauen kann, die HF-Signale. Hier steht jetzt noch Regelung, ja, weil ich muss natürlich irgendwie versuchen, den Resonator auf Resonanz zu halten. Ja, die superleitenden Resonatoren, die haben eine sehr, sehr schmale Resonanzkurve, ja, in Größenordnung 1 Hertz. Der Resonator wackelt aber rein mechanisch, sodass es Schwankungen gibt von mehreren Hertz allein schon. Wir werden auch sehen, wenn der Resonator sich mit Feldenergie füllt, ändert es auch seine Frequenz und das könnte gleich mal 100 Hertz sein. Das heißt, ich wäre gar nicht mehr auf der Resonanz. Ich muss also irgendwie dafür sorgen, dass auf jeden Fall der Verstärker, also die Welle, die vom Verstärker kommt, mit dem Resonator immer in Resonanz ist. Und ich muss möglichst weit oben sitzen auf der Resonanzkurve. Und dazu gibt es ein Regelungssystem. Wie das funktioniert, werden wir noch sehen. Und wenn ich jetzt eben den Gleichgewichtszustand erreicht habe, ja, dann kopple ich immer gleichmäßig Leistung hier ein. Ich kopple ganz kleinen Teil hier immer wieder aus und die Differenz geht hier verloren in Form von Wärme. Ja, und dann kann ich eben so eine Ratengleichung aufstellen, ja, dass eben die Verlustleistung ist gerade die Vorwärtsleistung minus die Reflexion minus diese Leistung, die ich hier zum Angucken und Regeln rausziehe. Wenn ich es einschalte oder ausschalte, dann sieht die Sache anders aus. So, aber zunächst einmal müssen wir uns beschäftigen, wie ich eigentlich sowas messen kann. Und dazu gibt es die Begriffe S-Parameter und Streumatrix. Wer weiß, was ein Netzwerkanalysator ist? Network Analyzer? Netzwerkanalysator? Schon mal gehört? Okay, macht nichts. Also, wir haben einen Resonator. Ganz allgemein kann es auch irgendein beliebiges HF-Bauteil sein. Das kann sogar ein Kabel einfach nur sein, manchmal. Und auf dieses HF-Bauteil, in unserem Fall eben ein Resonator, schicke ich eine Eingangswelle. Die kommt zum Beispiel von einem Verstärker. Und dann macht der Resonator irgendwas damit, oder das Bauteil im Allgemeinen. Ja, das kann sein, dass das zu einer Abschwächung führt, wenn es ein passives Bauelement ist. Bei aktiven kann es zu einer Verstärkung führen, wenn es ein Verstärker ist eben, selbst also ein eigener Verstärker. Es kann zu einer Phasenverschiebung kommen und allen möglichen Dingen. So, das heißt, die Ausgangswelle wird auf jeden Fall eine andere sein als die Eingangswelle. Und die Frage ist, wie sich jetzt diese Welle hier transformiert beim Durchgang durch mein noch unbekanntes Bauteil. Und gut, so gibt es eben die Theorie von zwei Toren, nennt sich das. Und wir beschreiben das so, wir haben also hier unser Gerät, das erst für uns erstmal irgendwie wie eine Blackbox ist. Es hat nur einen Eingang und einen Ausgang. Und zwischendrin macht es irgendwas mit dieser HF-Welle. So, wir schicken jetzt Leistung zu dem unbekannten Gerät, diese Leistung in diesem Knotenpunkt teilt sich auf. Ein Teil kann reflektiert werden und ein Teil, meistens der größte Teil, muss aber nicht immer der größte Teil sein, geht in den Resonator rein und wird letztendlich transmittiert. Natürlich wird es auch abgeschwächt gleichzeitig, weil wir Verluste haben zum Beispiel, ja, im Resonator. Aber ein Teil geht eben hier zu dem Bauteil, zu dem Port 2, da wo wir die bisschen Leistung abzweigen an unserem unbekannten Bauteil. Wenn jetzt diese Leistung hier ankommt, an dem Port 2 von unserem Messgerät, dann kann es sein, dass dort auch Leistung reflektiert wird. Das wäre diese Welle hier. Ja? Die erscheint dann auch als Reflexion. Oder es wird diese reflektierte Welle hier tatsächlich wiederum an dem Einkoppler oder an dem Pickup nochmal reflektiert und dann erscheint es hier wieder als vorlaufende Welle. Im Allgemeinen allerdings macht man das so, rein aus Vereinfachungsgründen und Messgenauigkeitsgründen, dass man diesen Zweig hier komplett weglässt. Also weglässt im Sinne von, man macht die Exzentralbedingungen so, dass per Definition dieser Zweig hier null ist. Das heißt, wir haben hier keine Reflexion an diesem Port 2 vom Messgerät. Ja, das kann man hinbekommen, indem das Messgerät entsprechend 50 Ohm Eingänge und Ausgänge hat. Und wenn natürlich hier nichts mehr reflektiert wird, dann ist klar, dann fehlt auch der Ast hier natürlich. Ja. Das heißt, wir betrachten eigentlich nur das hier und das hier. Das heißt, nur die durchlaufende Welle und die reflektierte Welle, die direkt am Einkoppler reflektierte Welle. So. Hier ist es noch komplett dargestellt, ja, also mit allen vier Wegen. Ja, und die haben jetzt Namen. Also die Welle, also hier hat man quasi jetzt die Welle B1. Das ist die reflektierte Welle, die zum Port 1 geht. Und B2 ist die Welle, die zum Port 2 geht. Und die kann man jetzt eben als Linearkombination darstellen von A1 und A2. Also praktisch von diesem Teil hier und von diesem Teil hier. Die Leistung, die jeweils von dem jeweiligen Port weggeht. Und dann hat man gewisse Koeffizienten. S11, S12, S21, S21. Und das sieht aus wie eine Matrix vom Prinzip. Ein lineares Gleichungssystem. Dass das hier der Vektor ist. Das heißt, das ist die Welle, die transformiert worden ist. Und A ist die Welle, die ursprünglich vorhanden ist und S ist die sogenannte Transformationsmatrix oder nennen sie auch Streumatrix. Entsprechend nennt man diese Parameter S11 und so weiter die Streuparameter. So, nochmal hier so in Matrix-Gleichungsschreibweise. Und jetzt kann ich vom Prinzip hier nach S11 und S21 auflösen, diese Gleichung. Dann bekommen diese beiden einfachen Gleichungen hier. Und jetzt macht man eben A2 und A1 0. Wie gesagt, das kann man machen über 50 Ohm Abschlüsse, beziehungsweise das Gerät hat normalerweise per Definition schon 50 Ohm Abschlüsse. Ich kann es natürlich künstlich schlechter machen, aber im Normalfall hat man das sowieso schon. Und dann ist klar, dass einmal der Term hier wegfällt und einmal der Term wegfällt. Ja? Und dann habe ich zwei sehr einfache Gleichungen. Nämlich einmal, dass die Teil der Welle S11, das ist das, was zurückkommt zum Port 1, das ist Reflexion, gerade gegeben ist durch B1 durch A1 und das ist das Transmittierte, ja, hier, S21 durch B2 durch A1. So, das heißt, hier steht sowas wie die Reflexion vom Resonator zurück zum Port, wo die Leistung ursprünglich herkommt, geteilt durch die Leistung, die direkt vom Verstärker kommt, vom Port 1. Das heißt, das ist irgendein Maß für die Reflexion hier. Und S21 ist entsprechend das Verhältnis zwischen der transmittierten Welle hier, die am Port 2 ankommt, geteilt durch die Welle, die direkt wieder vom Port 1 auf den Resonator zuströmt. Ja? Das heißt, das A1 ist sowas wie die Vorwärtsleistung. Das heißt, das hat irgendwas mit der Transmission zu tun. Deswegen heißt es auch so. Jetzt kann man das sind jetzt erstmal Verhältnisse. Ja. Die sind gegeben, das sehen wir gleich noch, in einem logarithmischen Maßstab werden die angegeben, nämlich in dB. Und ich kann jetzt entsprechend den Betrag bilden erstmal. Und da ist der Betrag von S11, ist klar, ist der Betrag natürlich von B1 durch A1. Und das ist aber jetzt nichts anderes als Verhältnis der Reflexionsleistung zur Vorwärtsleistung. Ja, jetzt wird auch klar, warum das halt S1.1 Reflexionsparameter ist. Und bei S2.1 ist es eben die Pickup-Leistung, wo ich ein bisschen Energie mehr rauspicke, geteilt durch die Vorwärtsleistung, darüber die Wurzel. Und wenn ich das Quadrat davon bilde, dann ist es gerade das Verhältnis der Leistungen. So, und jetzt ist es eben so, dass bei solchen Messungen ein sehr hoher Dynamikbereich auftritt. Ja, das heißt, wenn ich so eine Resonanzkurve zum Beispiel aufnehmen möchte, ja, dann habe ich manchmal 5 oder 10 Größenordnungen variiert die transportierte Leistung. Und deswegen, oder auch das Verhältnis zwischen Pickup-Signal und Vorwärtssignal. Weil wenn ich weit weg bin von der Resonanz, dann geht auch kaum was durch den Resonator, weil er kann ja kaum Feld aufbauen. Also kann ich auch wenig Feldenergie rausziehen. Wenn ich auf der Resonanz drauf sitze, habe ich natürlich eine starke Überhöhung. Und das kann, wie gesagt, viele Größenordnungen ausmachen. Wenn ich das linear darstellen würde, würde ich gar nichts mehr sehen. Deswegen macht man das logarithmisch und gibt die S-Parameter in dB an, nämlich in der Form, dass es 10-mal der Logarithmus von dem Verhältnis der entsprechenden Leistungen ist. Also bei S1.1 ist es eben der Logarithmus von Reflexion zur Vorwärtsleistung und bei S2.1 das Verhältnis von der transmittierten Leistung zur Vorwärtsleistung. Und ganz allgemein kann man da eine Dämpfung definieren. Ja, eine Dämpfung in dB ist eben dann gegeben als 10-mal der 10er Logarithmus von irgendeinem Verhältnis von zwei Leistungen. Die Dämpfung kann auch positiv sein, ja, nämlich dann, wenn das ein aktives Element ist, was dann verstärkt. Ja, damit kann man wirklich einen Verstärker ausmessen, ja, indem ich eine Hochfrequenzwelle draufgebe. Natürlich darf ich jetzt nur entsprechend die Leistung draufgeben, dass hinterher mein Gerät nicht kaputt geht. Das Messgerät, wenn der Verstärker dann Faktor 1000 oder verstärkt plötzlich. Aber es kann sein, wenn der Verstärker, zum Beispiel, wenn Sie einen Verstärker haben, da wird Ihnen gesagt, macht 30 dB Verstärkung. Dann heißt es, dass P2 1000-mal größer ist als P1. Oder die Leistung, die im Verstärker rauskommt, ist 1000-mal kleiner, ist 1000-mal größer als die, die vorne reingeht. Und die können sehr hohe Verstärkungsfaktoren sein. Insbesondere bei Festkörperverstärkern, da liegen die typischerweise im Bereich von 60 dB. Also ich gebe 1 Milliwatt rein und kriege 1 Kilowatt raus. Bei Röhren ist dagegen weniger. Ja? Also Röhrenverstärker haben typischerweise nur irgendwas zwischen 10 und 20 dB. Deswegen brauchen Röhrenverstärker verschiedene Verstärkerstufen, um auf hohe Leistung zu kommen. So. Jetzt hängt ja die Leistung irgendwie zusammen mit der Spannung im Resonator. Ja, wir hatten schon gesehen, dass die Leistungsverluste quadratisch abhängen von der Spannung im Resonator oder vom elektrischen Feld, also quadratisch vom Feld. Und jetzt kann ich statt hier die Verhältnis letztendlich der Spannungen auftragen, ja, indem ich einfach das Verhältnis hier U durch R bilde. Und unter der Annahme, dass wir immer 50 Ohm haben, dann fällt das R hier raus. Und dann habe ich hier das Verhältnis, beziehungsweise es muss gar nicht 50 Ohm sein, es muss nur gleich sein, ja? Aber bei uns ist es trotzdem in der Regel 50 Ohm. Kann ich die Dämpfung ausdrücken über ein Verhältnis von den Quadraten der Spannungen. So. Und jetzt nach den Rechenregeln für den Logarithmus, ja, kann ich das Quadrat hier rausziehen, kommt eine 2 davor, ja, weil hier steht ja eigentlich ein Quadrat über der großen Klammer, dann kann ich die 2 hervorziehen, dann steht also, dass die Dämpfung, wenn ich es in Verhältnis der Spannungen ausdrücke, 20-mal der Logarithmus ist von dem Verhältnis der Spannungen oder entsprechend 10-mal der Logarithmus von dem Verhältnis der Leistungen. So. Und jetzt kann ich entsprechend, wenn es hier gegeben ist in dB, den Betrag ausrechnen, wenn ich es in dB gemessen hatte. Ja, und da kommt eben raus, dass wenn ich S1.1 vom Betrag her wissen möchte, dann haben wir gesagt, das ist das Wurzel aus dem Verhältnis der Reflexion zur Vorwärtsleistung, ist nichts anderes als das Verhältnis der Spannungen zwischen Reflexion und Vorwärtsleistung oder Vorwärtsspannung eigentlich eher ausgedrückt, Dazu will ich gerade noch was sagen hier. Wenn ich ein Koaxialkabel habe, na, dann baut sich da drin ein elektrisches Feld aus. Und dann habe ich also zwischen dem Innenleiter und dem Außenleiter eine gewisse Amplitudenspannung. Und diese Spannung hier, die hängt nur ab, also wenn es 50 Ohm hat, dann hängt es nur von der Leistung ab, die ich da durchschicke. Je höher die Leistung, desto höher ist die Feldstärke da drin, desto mehr Spannung macht es. Ja? Und das kann man entsprechend fast wie das Ohmsche Gesetz ausrechnen. Dann. Und das ist mit dieser Spannung hier gemeint. Ich bekomme, habe eine gewisse Vorwärtsleistung, dann habe ich eine gewisse Spannung im Kabel und ich habe eine gewisse Reflexion, habe auch eine gewisse Spannung im Kabel. So, und das kann ich dann entsprechend ausrechnen, indem ich quasi die Umkehrung bilde von dem dB, um den Betrag auszurechnen. Und da sieht man entsprechend, wenn ich einen Betrag bilde, dann muss ich machen 10 hoch den dB-Wert, also den S1 gemessenen S1-1-Wert in dB durch 20. Manchmal brauchen wir auch noch das Quadrat von dem Betrag, ja, und damit aus dem 20 hier einfach ein 10. Ja, machen gleich mal ein paar Beispiele. Das gleiche ist natürlich für die Transmission. Ja. Da muss ich halt nur hier statt S1,1 hier S2,1 einsetzen. So, und das sieht man jetzt hier mal. Wenn ich 0 dB gemessen habe, dann heißt es, S1,1 Quadrat ist ja gerade das Verhältnis zwischen Reflexion und Vorwärtsleistung. Wenn das 0 dB ist, ja, das Verhältnis ist 0 dB, heißt es, die müssen beide gleich groß sein. Das heißt 100% Reflexion. Oder wenn ich es explizit in die Formel einsetze, habe ich halt 10 hoch 0 dB durch 10, gibt 10 und 0 ist wieder 1. Ja. Wenn ich minus 20 dB gemessen habe, wenn man ein bisschen mal ein Gefühl dafür hat, also mein Gefühl kriegt man mit der Zeit, ja, ist vollkommen normal, wenn man das zum ersten Mal so sieht oder zum zweiten Mal, dass man das sofort im Blick hat, ja. Aber wenn man das sozusagen täglich macht, dann weiß man, was 33 dB minus 33 dB ist, ja. Das ist ganz einfach, 30 dB ist ein Faktor 1000 und 3 dB ist ein Faktor 2, also Faktor 32.000 ist es gedämpft. Ja, und wenn hier S21 steht, ja, gemessen minus 20 dB, dann ist S21 Quadrat, das Verhältnis von der Pick-up-Leistung zur Vorwärtsleistung, setze ich ein, die Formel 10 hoch minus 20 in dB durch 10 ist 10 hoch minus 2, ist 0,01. Also pro 10 dB ist das Verhältnis ändert sich um Faktor 10. Ja. Oder wenn ich jetzt eine beliebig krumme Zahl hier habe gemessen, ja okay, das kann ich nicht mehr im Kopf so einfach machen, muss ich dann wirklich einen Taschenrechner nehmen, dann setze ich halt ein, hier die 10 hoch minus 31,45 durch 10 und dann kommt eben das hier raus und dann kommt das raus, 7 mal 10 hoch minus 4. Eine wichtige Sache, die man tatsächlich braucht, um so ein Messsystem später aufzubauen, ich will es schon mal sagen, aber wir müssen die Leistung ja messen. Die Vorwärtsleistung, Pickup-Leistung, Reflexion, müssen wir alles wissen. Ja, um später dann tatsächlich eine Aussage über die Eigenschaften des Resonators zu machen. Das Problem ist nun, dass an den Stellen, wo wir das messen müssten, wir es nicht messen können. Also wir haben hier den Resonator, ich male nochmal ganz einfach hin. Hier ist der Resonator, hier ist der Einkoppler, hier ist der Auskoppler. Ich müsste eigentlich exakt genau hier Reflexion und Vorwärtsleistung messen und hier die Pickup-Leistung. Das ist da unten ist alles im Helium drin. Und meine Sensoren, die sitzen nicht da, die sitzen vielleicht 20 Meter woanders. Also muss ich irgendwo Folgendes machen. Das Kabel hier, das geht irgendwo hin, ich sage mal Länge vielleicht 20 Meter. Kann auch 10 Meter sein, vollkommen wurscht. In diesem Kabel habe ich eine Dämpfung, natürlicherweise. Das hängt vom Kabeltyp ab, hängt von der Frequenz ab. Und wenn ich jetzt hinten dran mein Leistungsmessgerät setze, dann zeigt das eine Leistung an. Aber diese Leistung ist nicht die Leistung, die ich später brauche. Die müssen nämlich da sitzen. Also muss ich die Kabeldämpfung mit berücksichtigen. Hier ist es noch viel komplizierter, weil das hier sieht dann so aus eher. Hier kommt die Vorwärtsleistung, hier auch. Aber gleichzeitig kommt ja auch die Reflexion an. Und jetzt muss ich ja jetzt muss ich versuchen, irgendwie die Vorwärtsleistung von der Reflexion zu trennen. Dafür gibt es Geräte, die nennen sich bidirektionale Koppler. Und die haben die Eigenschaft, dass sie die Welle in einer Richtung was auskoppeln können. Ein bisschen was. Also das nenne ich mal, ich nenne es jetzt nur mal für den Fall hier PF'. Viel kleiner als PF. Das heißt, die koppeln sowas aus wie typischerweise ein Zehntausendstel von PF nur. Weil man will ja die Welle nicht komplett zum Messen verbraten, sondern es soll ja immer noch zum Resonator gehen. Und genauso hier. Hier, das Gerät kann den zweiten Port, wenn eine Welle zurückkommt, wird hier was ausgekoppelt. Und dann gilt auch hier, PR' viel, viel kleiner als PR. Ja, und das hier geht zum Leistungsmesser, aber auch viel weiter weg als an der Stelle. Und das heißt ja auch genau hier wieder Dämpfungen. Und natürlich habe ich eine Dämpfung hier raus. Ja? Also wenn das Ding so minus 40 dB Auskoppeldämpfung hat, heißt es, das Signal ist schon 10.000 Mal kleiner, als was eigentlich zum Resonator geht. Ja? Das muss ich alles mit berücksichtigen, diese ganzen Dämpfungen. Und deswegen muss man darauf achten, dass die Dämpfungen natürlich sich, wie die Dämpfungen sich kombinieren für einen entscheidenden Pfad. Und da sieht man eben, dass Dämpfungen sich multiplizieren. Also beziehungsweise, die Beträge, wenn ich die Beträge der Dämpfungen betrachte, dann multiplizieren sich die Beträge. Die Dämpfungen in dB addieren sich. Ja, das liegt einfach am Logarithmus. Beispiel. Wenn ich zweimal minus 10 dB habe für zwei Einzeldämpfungen, ist die Gesamtdämpfung minus 20 dB. Da addiert sich es also, wenn ich es in dB ausdrücke. Ist auch klar, weil 10 dB heißt jeweils, oder minus 10 dB heißt Faktor 0,1. Wenn ich zwei Dämpfungen ineinander mache, mit 0,1 kommt nur noch 0,01 durch. Ja, das heißt, da multipliziert sich dann, wenn ich den Betrag betrachte. So. Jetzt haben wir bisher nur von Verhältnissen gesprochen. Manchmal braucht man auch Referenzwerte, wirklich Absolutwerte für die Leistungen. Und dazu gibt es auch einen Referenzwert. Das nennt man das dBm. Also dB wieder, also es ist ein logarithmischer Maß, aber ein Absolutwert, also bezogen auf eine Referenzleistung. Und zwar definiert man, das ist auch eine Definitionssache, 0 dBm ist 1 Milliwatt. Das heißt, wenn ich dann minus 10 dBm habe, habe ich 0,1 Milliwatt. Wenn ich plus 20 dBm habe, sind es 100 Milliwatt. Ja, also vom Prinzip ganz einfach. Es wurde nur definiert, um viele Sachen zu erleichtern im täglichen Leben. Jetzt kann man nämlich damit schön rumrechnen. Und zwar, wir betrachten mal... Wir haben einen Verstärker, da dürfen maximal minus 20 dBm rein als Eingangsleistung. Das ist ein Hundertstel Milliwatt. Ja, das wären 0,01 Milliwatt, genau. So, der Verstärker selbst verstärkt aber um 63 dB. Wie groß ist dann die maximale Leistung, die der Verstärker hinten dran rausgibt? Und das kann man dann ausrechnen. Und zwar 63 dB. Also ich habe hier das Milliwatt durch 1000, um es in Watt zu haben später. Mal 10 hoch 43. Ja, nämlich die 63 minus die 20. So, wenn ich das mache, kommt raus 20 Watt. Ja, und so kann ich das für jeden beliebigen Verstärker rechnen. Ich kann also, wenn ich sage, wenn ich den Verstärkungsfaktor kenne und ich kenne die maximale Eingangsleistung, dann weiß ich sofort, was die maximale Ausgangsleistung ist. Und ich muss auch manchmal Absolutleistung ausrechnen, bin nicht nur an Verhältnissen interessiert. Weil diese Leistungsmesser, die schauen wir uns mal demnächst mal in echt an alles, weil diese Leistungsmesser sehr empfindlich sind. Ja? Also die wenigsten Leistungsmesser vertragen selten mehr als 0,1 Watt. Dann sind die hinüber. Ja? Und so ein Leistungsmesser, also besteht in der Regel aus einem Gerät und einem Sensor. Das Gerät ist jetzt nicht so unempfindlich, ja? Nicht so empfindlich. Ja? Das ist im Endeffekt dazu da, um irgendwas anzuzeigen und man kann irgendwelche Sachen programmieren. Die Physik steckt in dem Sensor drin, wie der aus der HF-Leistung letztendlich eine Spannung erzeugt, die das Gerät anzeigen kann in Form von Leistung. Und diese Sensoren, die sind extrem empfindlich. Die Sensoren, die wir verwenden zum Beispiel, die vertragen je nach Art so zwischen 10 Milliwatt bis 200 Milliwatt. Messen über einen sehr großen Frequenzbereich von typischerweise ein paar Megahertz bis 18 Gigahertz. Und messen typischerweise im Bereich von Picowatt bis eben in den Milliwattbereich. Und das Ganze relativ linear. Und da muss man eben sehr, sehr genau aufpassen, dass man da nicht so viel Leistung drauf gibt. Weil wenn man das tut, doppelte Leistung auf so einen Sensor, dann ist er hinüber. Und der kostet gleich mal 3000 Euro. Das ist so ein kleines Kästchen. So. Jetzt haben wir also verschiedene Hochfrequenzbauteile. Wir betrachten natürlich dann später jetzt dann Resonatoren, aber im Prinzip kann man jede beliebigen Hochfrequenzbauteile anschauen, die sich irgendwie transformieren, ja, durch eine Dämpfung und oder eine Phasenverschiebung zwischen den beiden Signalen. Und jetzt gibt es Geräte, die das messen können. Es gibt zwei Geräte, die heutzutage verwendet werden. Das eine sind sogenannte skalare Netzwerkanalysatoren. Die messen die Beträge dieser S-Parameter. Und es gibt vektorielle Netzwerkanalysatoren. Die verwenden wir im Regelfall. Die messen nicht nur den Betrag des S-Parameters, sondern die messen auch die Phase zwischen den beiden Signalen. Und damit ist sozusagen der Vektor komplett definiert. Ja? Also wenn man sich noch ein bisschen erinnert an irgendwie Mathematik für Physiker, dann ist ein Vektor komplett definiert durch Betrag und Winkel. Und hier haben wir eben Betrag und die Phase zwischen den beiden Wellen. Ja? Die Frequenz ist ja die gleiche und dann gibt es eben eine Phasenverschiebung gegebenenfalls durch diese beiden, durch die Transformation durch den Resonator. So. Man kann jetzt viele schöne Sachen machen mit so einem Gerät. Wer das fortgeschrittene Praktikum gemacht hat und den Versuch gemacht hat, der hat es schon mal gemacht. Eine Sache ist, die man machen kann, man hat manchmal das Problem, dass das Signal nicht dort ankommt, wo es hinkommen soll. Also man gibt Leistung vor und es wird aber irgendwie alles reflektiert, obwohl das Kabel offensichtlich in Ordnung ist, zumindest von außen. Und dann kann es sein, dass zum Beispiel das Kabel gebrochen ist, dass der Inleiter gebrochen ist. Das sieht man von außen aber nicht natürlich. Und dann kann man aber mit Hilfe des Netzwerkanalysators, des Vektoriellen, schauen, wo das Kabel einen Bruch hat. Und zwar haben wir also eine Phasenverschiebung zwischen dem Signal, was der Netzwerkanalysator rausgibt, und das sieht. Betrachten jetzt eine Welle, also wir haben ein ganz normales Kabel. Da habe ich keinen Platz mehr hier. Wir haben jetzt hier irgendwie unser Netzwerkanalysator, ja, und haben die beiden Ports, 1 und 2. Hier kommt die Welle raus. Und für die Messung brauche ich auch nur Port 1, weil das wird über Reflexion gemessen. So, jetzt habe ich hier irgendwie das Kabel. Und das ist ein Koaxkabel, ja. So. Und in dem Koaxkabel breitet sich also diese Welle aus. Und jetzt kann ich zum Beispiel die Welle reflektieren lassen. Dann kommt sie hier wieder an. Und das Gerät misst jetzt eine Phasenverschiebung zwischen der reflektierten Welle und der Welle, die ausgesandt worden ist. Und diese Phasenverschiebung, die kann sich jetzt verändern aufgrund verschiedener Dinge. Zum einen, weil die Laufzeit eine größere ist, sprich das Kabel ist länger. Das kann sein, dass die, Entschuldigung, ja, das Problem ist, es hängt voneinander ab, alles, ja. Also machen wir es so, es kann erstmal eine Längendifferenz sein. Es kann eine Zeitdifferenz sein, weil zum Beispiel die Lichtgeschwindigkeit eine andere ist in dem Kabel. Ja, weil da ist ja irgendein Dielektrikum drin, was die Lichtgeschwindigkeit reduziert. Oder es kann sein, dass es eine Frequenzänderung, kann zu einer Phasenverschiebung führen. Ja, weil höhere Frequenz heißt auch mehr Schwingung pro Sekunde. So, und man kann also zeigen, dass die Phasenverschiebung gegeben ist durch zum Beispiel Delta Omega mal T. Und dann schreibe ich halt für Omega einfach 2 Pi mal F hin. Und habe jetzt bei diesem Kabel, wo ich wissen will, wo der Bruch ist, das heißt, es läuft bis zur Bruchstelle und wird dann reflektiert an der Stelle. Ja, dann kriege ich eine Phasenverschiebung, in der letztendlich hier 2 mal 2L drin steckt. Also über die Zeit hier, die drücke ich aus über die Länge und die Lichtgeschwindigkeit in dem Kabel. Der Faktor 2 kommt dadurch, dass es eben vor und zurückläuft. So, und jetzt diese Geschwindigkeit V ist die Lichtgeschwindigkeit im Kabel, die kann ich ausdrücken durch das Epsilon R vom Dielektrikum und der Vakuumlichtgeschwindigkeit. Und dann kann ich an der Reflexion, hat man jetzt noch einen speziellen Effekt, da gibt es nämlich eine Phasendrehung genau um Faktor Pi. Und dann kann ich darüber letztendlich die Länge ausrechnen zwischen der Stelle, wo sozusagen das Kabel am Port 1 befestigt ist und der Bruchstelle. So. Und dazu muss ich bestimmen, eigentlich, ich muss nur wissen, was es für ein Dielektrikum ist in einem Kabel. Das weiß ich im Regelfall, wenn ich weiß, was ein Kabel ich vor mir habe. Ja, meistens ist es zum Beispiel Teflon. Und ich muss irgendein Delta F bestimmen. So. Und dieses Delta F, und gucken wir mal, ein Bild kommt, nee, kommt leider kein Bild. Dieses Delta F kann ich auf zwei Wege bestimmen. Nämlich einmal, indem ich hier auftrage, das Phi, die Phasenverschiebung gegen die Frequenz. Und dann ergibt sich im Netzwerkanalysator so ein Bild. So. Immer wenn ich hier Pi-Unterschied habe, dann messe ich dieses Delta F hier. Oder ich mache, das wird aber jetzt zu weit führen, das zu erklären, das kann, die Leute, die jetzt Praktikumsversuch gemacht haben, die wissen das, das Smith-Diagramm wende ich an. Das Smith-Diagramm ist etwas abstraktes Diagramm. Das bildet im Prinzip die unendliche, eine der unendlichen Halbebenen von einem komplexen Zahlebene auf einen endlichen Kreis ab. Ich kann es auch nicht mal hinmalen, weil es relativ kompliziert ist. Ja? Auf jeden Fall macht man da Folgendes, also es ist ein Kreis im Diagramm und hier ist die reelle Ebene, also hier sind alle reellen Zahlen, letztendlich ist die Impedanzebene dargestellt. Ja? Und in der Mitte ist es in der Regel auf 50 Ohm normiert, das heißt, das hier ist 50 Ohm genau in der Mitte. Na, auf der einen Seite hat man entsprechend einen Kurzschluss mit 0 Ohm und hier ein offenes Ende mit unendlich Ohm. Und wenn man hier ist, dann hat man eine komplexe Impedanz vorliegen. So, und wenn ich jetzt so ein Kabel entsprechend durchschicke und dann die Reflexion messe und das Smith-Diagramm einschalte in diesem Gerät, dann ergibt sich für ein Kabel typischerweise ein Kreis, wenn es ein offenes Ende hat. So, und jetzt bestimmt man den Abstand und den Abstand hier von diesen beiden Schnittpunkten. Und das ist das gleiche Delta F. Also jeder Punkt ist gegeben für eine bestimmte Frequenz. Ja, also in anderen Worten, das Gerät misst bei einer bestimmten Frequenz die Impedanz, dann ändert das Gerät selbstständig die Frequenz ein bisschen, misst eine andere Impedanz und das Ganze gibt einen Kreis. Wobei eigentlich ist es kein Kreis, sondern es ist eigentlich, geht es beliebig oft weiter, wenn man diesen Frequenzdifferenz immer größer macht. Wenn ich also nur eine ganz kurze Frequenzdifferenz eingebe in dem Gerät, dann messe ich vielleicht nur sowas da. Ja? Okay. Und jetzt messe ich im Endeffekt diese beiden Punkte hier und die entsprechen natürlich einer Frequenzdifferenz. Ja? Die kann ich anklicken und dann zeigt mir das Gerät sofort die Frequenzdifferenz an. Jetzt wird einer vielleicht fragen, warum ist das eigentlich hier nicht 50 Ohm, wenn wir von 50 Ohm Kabeln reden? Das liegt daran, dass das Ende keine 50 Ohm hat. Das Kabel selbst ist natürlich 50 Ohm, aber das ist, wenn ich jetzt hinten dran einen 50 Ohm Widerstand dran schrauben würde ans Kabel, dann würde ich einen Punkt bekommen. Ja, aber am offenen Ende nicht, weil es eben keine 50 Ohm hinten sind, sondern das ist ein offenes Ende mit unendlich hoher Impedanz. Wenn ich ein ganz langes Kabel, wenn ich jetzt zum einen ein langes Kabel nehmen, zum zweiten einen sehr, 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 sehr großen Frequenzbereich machen würde, dann würde es übrigens so aussehen. Übertrieben jetzt, ja, diese Kurve. Weil je höher die Frequenz ist, desto größer ist die Dämpfung. Und irgendwann ist das Kabel so lange im Vor- und Rücklauf, dass praktisch keine Leistung mehr zurückkommt. Und das heißt, ein unendlich langes Kabel, selbst ein offenes Ende, ist eine perfekte 50-Ohm-Last. Ja, weil der Verstärker weiß ja gar nicht, oder das Messgerät weiß nicht, wo die Leistung verschwunden ist. Ja. Weil die Leistung wird zwar im Prinzip reflektiert, aber dissipiert unterwegs. So, okay. Jetzt wissen wir so ganz grob, wie die Leistungen zu messen sind, beziehungsweise erstmal, wie man das Verhältnis bilden kann mit dem Netzwerkanalysator, was man alles messen kann. Das machen wir aber auch nochmal im Laufe der Vorlesung. Jetzt müssen wir erstmal die ganzen Leistungen definieren. Ein paar kennen wir ja schon. Wir kennen schon die Vorwärtsleistung, wir kennen die Reflexion, wir kennen die Leistung, die am Pickup transmittiert wird und wir kennen die Verlustleistung im Resonator. So, jetzt gibt es aber noch eine andere Leistung. Die nennt man PE. Das ist die Leistung, die aus dem Einkoppler strömt. Und zwar extra, ich sage aus dem Einkoppler. Und zwar gehen wir mal aus davon, wir haben Gleichgewicht im Resonator. Das heißt, der Resonator hat eine gewisse Ankopplung, wir schicken gewisse konstante Leistung drauf. Da wird irgendwann eine gewisse Feldenergie im Resonator vorhanden sein. Ja? Und wenn ich jetzt den Verstärker ausschalte, dann so, als ob ich den Stöpsel von der Badewanne ziehe. Und das Wasser strömt raus durch die Leitung und hat zur Folge, dass ich Reflexion sehe hier. Das heißt, die Leistung strömt dann Richtung Verstärker plötzlich. Wobei ein Teil immer noch dissipiert wird. Also, das heißt, man hat einen Teil Dissipation und ein Teil der Leistung strömt raus. Und diese Leistung, die rausströmt, nenne ich PE, für emitted. Das in der Badewanne, der Vergleich hinkt so ein bisschen, ja, weil dort kommt das Wasser woanders raus, als wo es abläuft. Ja. Man müsste sich eh vorstellen, das Wasser strömt zum Ausguss rein auch. Ja. Und wenn es rein strömt, dann strömt es sozusagen nur rein, es strömt nichts raus. Wenn ich dagegen dann den Zustrom stoppe, dann strömt es nur noch raus. So, PI gibt es auch noch, wobei das in der Regel kaum verwendet wird. PI ist einfach die Leistung, die in den Resonator gelangt. Ja, das ist einfach dann die Vorwärtsleistung minus die Reflexion. So, jetzt kann ich immer wieder Bilanzgleichungen aufstellen, weil es muss ja letztendlich Energieerhaltung gelten. Und die Vorwärtsleistung, ja, die besteht aus der reflektierten Leistung und der Leistung, die in den Resonator reingeht. So, das heißt, wenn ich es nochmal explizit aufschreibe, die Vorwärtsleistung besteht aus der Reflexion, der Leistung, die ich am Pickup rausziehe, der Verlustleistung im Resonator. Das hat man schon mal gehabt, genau die gleiche Formel, ja, fürs Gleichgewicht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel noch kein Gleichgewicht habe, dann brauche ich einen Teil der Leistung, um die Feldenergie zu erhöhen. Ja, also brauche ich noch die Änderung der Feldenergie mit der Zeit. So, alle Größen, also das hier soll konstant sein für uns mal, ja? Das heißt, die Vorwärtsleistung ist zeitlich unabhängig, aber alle anderen Größen hier, inklusive der gespeicherten Energie im Nichtgleichgewichtfall, hängen von der Zeit ab. Und jetzt die Frage, wie verhalten sich diese einzelnen Größen beim Einschalten und beim Ausschalten? Klar, im Gleichgewicht sind es natürlich auch wieder. Im Gleichgewicht fällt der Term raus, ja? Und im Gleichgewicht sind die auch natürlich alle konstant. Aber die Frage ist jetzt dann, wie verhält sich das beim Ein- und Ausschalten? Also, okay, das habe ich schon gesagt. Das ist der einfachste Fall. Gleichgewichtszustand. Die gespeicherte Energie hat ihren Maximalwert erreicht und bleibt konstant. Und dann habe ich natürlich meine drei Fälle oder meine drei Teilenergien, die in der Summe die Vorwärtsleistung ergeben, nämlich Reflexion, Transmission und die Verlustleistung. Wenn ich jetzt die Hochfrequenz abschalte, ich bin also vom Gleichgewicht ausgegangen jetzt und schalte jetzt ab, dann habe ich natürlich keine Vorwärtsleistung mehr, aber deswegen kann ich ja eigentlich auch keine Reflexion mehr haben. Trotzdem erscheint mir aber Reflexion im Messsystem, weil nämlich jetzt ein Teil der Leistung aus dem Resonator durch den Koppler zurück Richtung Verstärker strömt. Ja? Das heißt, die Reflexion ist gerade diese emittierte Leistung. Obwohl es keine Reflexion natürlich ist, ja. Aber sie erscheint mir als Reflexion. Das heißt, ich bekomme dann plötzlich zwei Verlustmechanismen. Nehmen wir mal, die Pickup-Leistung sei klein, ja, die ist auch in der Regel klein. Da habe ich neben den Verlusten der Kavität, also dissipativen Effekte, einen zweiten Verlustmechanismus, nämlich dass mir ein Teil der Leistung rausströmt. Und jetzt noch die Frage, wie groß ist dieser Teil im Vergleich zur Verlustleistung? Ja? Und das werden wir dann mit der Kopplung beschäftigen und dieser Definition der verschiedenen Güten. So, beim Abschalten ist klar, alle, also sowohl Pickup als auch dieses PE bzw. PR und PC, es ist alles zeitabhängig, ja, weil die Feldenergie fällt ja ab, also sind auch die korrelierten Leistungen entsprechend zeitabhängig. So, jetzt die Frage, welche Zeitabhängigkeiten haben wir jetzt für die verschiedenen Leistungen und wie hängen die untereinander zusammen, wie hängen die untereinander ab dann? So, die ersten Schritte sind relativ einfach. Wir kennen die Güte. Ich nenne es erstmal noch Güte, ja, nur Güte. Aber wir haben es schon Q0 genannt, nicht ohne Grund. Ist bei gegeben durch im Wesentlichen bis auf die Frequenz Verhältnis aus der gespeicherten Energie zur Verlustleistung. Diese Güte Q0, die nennen wir jetzt unbelastete oder intrinsische Güte. An diese Güte hat ein Resonator, wenn da kein Koppler dran ist. Oder wenn ich ganz schwach nur ankopple. Jetzt kann ich das ein bisschen umschreiben. Und zwar kann ich das ja nach der Zeit hier auflösen, nach PC auflösen. Und die PC ist nichts anderes als dB nach dt. So, und jetzt muss ich eigentlich noch ein Minuszeichen, weil hier geht es ja nur um Betrag, weil die Güte kann ja positiv sein. Muss ich aber in dem Fall hier ein Minus davor machen, weil zumindest für den Fall, dass es abfallend ist, die Kurve. Also wenn die gespeicherte Energie absinkt. So, und dann habe ich im Prinzip eine Gleichung, ja, nämlich den Teil und den Teil. Jetzt teile ich hier einfach durch W, dann steht die dW durch W und hier oben steht dann Omega durch Q0 dt. Das ist eine ganz einfache Differentialgleichung, wie wir sie kennen vom radiativen Zerfall. Die kann ich integrieren und dann kommt halt raus, dass die gespeicherte Energie zu einem beliebigen Zeitpunkt nach dem Abschalten der Anfangswert ist mal eine E-Funktion, eine abfallende, in der eben Omega T und hier unten Q0 drin steckt. Ja, da sieht man auch, je größer die Güte ist, desto kleiner ist dieser Exponent, desto langsamer fällt das Feld ab da drin. Was genau mit der Aussage korreliert, dass die Güte bis auf den Faktor 2π die Anzahl der HF-Schwingungen ist, bis es auf den Eten-Teil abgefallen ist. Entsprechend, dieser Exponent muss natürlich über den ganzen E-Funktionen dimensionslos sein. Ja, und hier oben steht also Sekunde, also muss natürlich Omega durch Q0 1 für Sekunde haben oder umgekehrt Q0 durch Omega wiederum Sekunden als Einheit haben. Und das ist dann gerade das Tau, was man kennt, wie die Lebensdauer von der gespeicherten Energie im Resonator. So, wir betrachten also jetzt nochmal einen Resonator, der soll sich im Gleichgewicht befinden mit der Energie W0 und zum Zeitpunkt T gleich 0 schalten wir die Hochfrequenz ab. Klar, die gespeicherte Energie fällt auch ab und zwar exponentiell. Die Verluste jetzt, die zu dem Abfall der Feldenergie führen, bestehen jetzt aus den Verlusten durch die dissipativen Effekte, also die Cavity-Verlustleistung, die natürlich auch exponentiell abfallen wird, logischerweise. Aus der Pickup-Leistung, auch die wird natürlich exponentiell abfallen. Und aus der emittierten Leistung, die jetzt auftritt als Reflexion. So, jetzt kann ich, jetzt habe ich also eine totale Verlustleistung. Und wenn wir uns nochmal an die Formel erinnern für die Güte, da steckt ja sowas drin, eben wie gespeicherte Energie durch Verlustleistung. So, jetzt steht halt hier die Gesamtleistung drin, P total. Also kann ich eine neue Güte definieren. Ja, das ist das gleiche W wie vorher auch schon eigentlich, nur ist halt zeitabhängig, weil es abfällt. Aber jetzt habe ich statt P C steht hier P total drin. So, und das nenne ich QL für loaded oder belastet. Und hier kommen die Effekte vom Koppler und von dem Pickup wieder zu plötzlich. Weil durch diese beiden Kopplergebilde Leistung abströmt, die letztendlich die gespeicherte Energie schneller abfallen lassen. Es ist klar, das ist das gleiche Prozedere. Ja. Ich kann es hier genauso das darstellen als W nach dt, ja, und dann integriere ich das und dann kriege ich die gleiche Formel raus. Nur steht jetzt hier drin das QL. Ja. So, und entsprechend kann ich eine neue Zeitkonstante definieren, die ist gegeben durch QL durch Omega. So. Das kann ich noch weiter treiben und kann das jetzt für jeden einzelnen Teilleistung machen. Ja, ich kann also okay sagen, naja, ich betrachte nochmal das Q0, ja, da steckt nur die dissipativen Effekte drin, quasi der reine Schwingkreis. Dann betrachte ich die Gesamtverluste, dann kriege ich das QL und genauso kann ich jetzt ein QE definieren, in dem nur diese emittierte Leistung drin steckt oder nur die Pickup-Leistung. So, wenn ich jetzt diese Gleichung hier, die Bilanzgleichung für die Gesamtverluste einfach erweitere mit 1 durch Omega W, dann kann ich ja vom Prinzip, da habe ich drei Terme hier stehen jeweils, ja, also PC durch Omega W, PE durch Omega W und PT durch Omega W, wobei jedes für sich jeweils genau 1 durch eine Güte ist. Ja, das ist ja gerade hier invers zur Güte, das ist 1 durch QL. Also kann ich vom Prinzip mir diese ganzen Güten hier einzeln aufschreiben und kann schauen, wie die belastete Güte sich zusammensetzt aus den Einzelgüten. Ja, und die werden halt invers addiert. Jetzt habe ich verschiedene Güten für die verschiedenen Teile, für die Kavität selbst, für den Einkoppler und für den Pickup. Jetzt die Frage, wie stehen die zueinander in Relation? Was ist der optimale Fall? Jetzt definiert man eine Größe, eben, die dieses Verhältnis der einzelnen Güten beschreibt, nennt man Kopplungsfaktor oder Kopplungsparameter Beta. Und dann können wir so eine Kopplungsstärke bestimmen und die wird eben durch den Kopplungsfaktor quantitativ beschrieben. Je größer dieses Beta ist, desto stärker ist die Ankopplung des Kopplers an die Kavität. Die Kopplungsstärke, das werden wir dann noch später noch sehen, wird bestimmt durch die Stärke der elektromagnetischen Wechselwirkung zwischen Koppler und dem Feld am Ort des Kopplers. Das heißt, je mehr Feld da ist am Ort des Kopplers, desto stärker wird die Kopplung sein. Der Kopplungsfaktor ist unabhängig vom Feldpegel. Ja, das liegt einfach daran, dass alle diese Leistungen natürlich proportional zum Feldpegel sind. Das ist entsprechend rauskürzt. Das wäre auch ganz schlecht, wenn es nicht so wäre, weil dann könnte man eben in jeder Leistungsmessung das nicht einmessen, wenn es dann bei hohen Leistungen immer stimmen würde. So, und jetzt bildet man nur die Verhältnisse von den Güten. Ja. Man sagt, die Kopplung des Einkopplers ist gegeben durch das Q0 von der Kavität durch das QE. Oder, wenn ich explizit nochmal hinschreibe, die Definition der einzelnen Güten, dann fällt ja das Omega und das W raus. Dann steht, ist der Kopplungsfaktor das Verhältnis der emittierten Leistung zur Kavitätsleistung. Das heißt, je stärker ich ankopple, je größer das Beta ist, desto mehr Leistung strömt durch den Koppler zurück nach dem Ausschalten im Vergleich zur dissipativen Leistung. Das gleiche kann ich machen für den Pickup. So. Und dann kann ich entsprechend hinschreiben, wenn ich jetzt diese einzelnen Kopplungsstärken kenne und ich kenne meine belastete Güte, dann kann ich daraus meine unbelastete Güte berechnen. Weil die unbelastete Güte kann ich nämlich gar nicht messen eigentlich. Weil wenn ich unbelastete Güte heißt, ich kopple ja nicht an. Ist Beta gleich Null, sowohl für den Pickup als auch für den Einkoppler. Aber wenn ich das ankopple, dann habe ich auch kein Feld da drin. Also streng genommen, ich sage wirklich streng genommen, kann ich Q0 nicht direkt messen. Der Netzwerkanalysator misst nur die belastete Güte. Ja? Wenn ich mir aber irgendwie diese Betas beschaffen kann und die belastete Güte kann ich direkt messen, dann kann ich daraus mein Q0 bestimmen. Im Regelfall, und das war einfach die Sache jetzt erstmal vorübergehend etwas, ist das Beta T so hoch, das heißt, ich koppel ganz schwach an. Habe ich gerade hoch? Niedrig. Es ist ganz niedrig, so, Entschuldigung. Also das Beta T ganz, ganz niedrig, das heißt, QT ist extrem hoch. So, dass wir das vernachlässigen können. Ja? Aber wenn jetzt zum Beispiel hier 1 steht und das hätte auch 1, ja, und das hat dann vielleicht 0,0001 oder irgend sowas, ja, dann kann man das im Regelfall vernachlässigen. Das heißt, für viele Zwecke jetzt ist Beta E, wird einfach Beta genannt. Wenn es nur Beta heißt, ist im Regelfall die Einkopplung gemeint. Da, wo die große Leistung drüber muss. So, jetzt gibt es verschiedene Fälle. Wir haben ja gesehen, das Beta E, oder jetzt mal Beta genannt, ist das Verhältnis zwischen dem Q0 und dem QE. So, und jetzt gibt es 3 Fälle. Entweder ist Beta kleiner 1, größer 1 oder gleich 1. Wenn Beta kleiner als 1 ist, dann heißt das schwach gekoppelt. Wir erinnern uns nochmal, Beta kleiner 1 heißt, dass das QE größer ist als das Q0. Oder dass PE kleiner ist als PC. Wenn Beta gleich 1 ist, nennen wir das kritisch gekoppelt, dann sind die beiden Güten QE und Q0 gleich groß. Oder die beiden Leistungen sind gleich groß. Das heißt, schalten HF ab, dann strömt genau die Hälfte der Leistung zum Koppler raus und die andere Hälfte wird dissipiert. Und wenn ich jetzt stark kopple, entweder durch viele Felder am Ort des Kopplers oder durch einen hinreichend großen Koppler, dann ist die PE größer als PC oder QE kleiner als Q0. Ja, und entsprechend Beta größer 1. So, hier ist mal aufgetragen eine Kurve. Wir gehen aus von der Kavität, die hat eine Q0 von 10.000. Und für Beta gleich 1 muss sein, dass Q0 gleich QE ist. Also muss QE auch 10.000 sein. So, und jetzt haben wir vorhin gesehen, wie sich die Güten addieren. Ja? 1 durch QL gleich 1 durch Q0 plus 1 durch QE. Und daraus folgt dann sofort, dass für Beta gleich 1 QE gleich Q0 gleich 2 mal QL ist oder QL ist halb so groß wie Q0 und QE im kritischen Fall. So. Das sieht man auch hier jetzt sehr schön. Hier ist jetzt aufgetragen, die externe, also letztendlich die belastete Güte als Funktion der externen Güte, QE, für ein festes Q0. So, dann sieht man erstmal den kritischen Fall. Wenn wir hier für das externe Q exakt 10.000 haben, wie das Q0, dann ist die belastete Güte gerade die Hälfte, nämlich 5.000. Wenn ich jetzt sehr kleine externe Güten habe, heißt sehr starke Ankopplung. Dann ist auch entsprechend die belastete Güte QL sehr klein. Die wird also dann dominiert von dieser kleinen Güte. Wenn ich zu sehr hohen externen Güten gehe, ja, man beachtet sich ja hier logarithmisch, ja, dann kopple ich also sehr, sehr, sehr schwach an. Und dann spielt praktisch, dann wird es dominiert von der zu dieser externen Güte relativ hohen, relativ niedrigen unbelasteten Güte. Ja? Das heißt, obwohl ich eine externe Güte von 10 auf 9 habe, kommt halt die 10.000 raus für die belastete Güte. Ja? So, und wenn ich jetzt möglichst gut direkt das Q0 messen wollte, dann muss ich halt ein relativ hohes QE wählen, damit sozusagen meine Belastungsgüte nah an dem Q0 liegt. Heißt aber dafür, ich habe ein schwaches Signal. Es gibt aber noch andere Tricks, wie man das rauskriegt, nämlich indem ich diese Beta-Faktoren wirklich bestimme. Ja? Das werden wir auch nicht mehr hinkriegen. Doch? Allerdings nur halb, weil da dieses, was hier kommt noch, das ist leider etwas langwieriger. Das, ich rechne es noch nicht vor, weil das ist bestimmt 10 Seiten Rechnung auf DIN A4 Seiten. Also, wir lassen Beta T ja jetzt mal weg. Ja, und dann sieht man also nochmal, also die unbelastete Güte Q0 ist also die belastete, direkt messbare Güte mal 1 plus Beta. So, und andererseits kennen wir den Zusammenhang, ja, dass das Q0 durch Beta E ist. Und jetzt setze ich einfach für das Q0 den Term hier ein und dann steckt da drin, dann kriege ich im QL mal 1 plus Beta durch Beta. So. Und das wiederum entspricht dem hier. Das sieht man jetzt nicht offensichtlich, ja? Weil da fehlt etwas dazwischen. Aber hier, wenn man da hinkommt irgendwann zu dieser Formel, ja, dann ist das die Formel. Dann sieht man also, Beta entspricht jeweils dann dem hier. Das heißt, es hat was mit den S-Parametern zu tun. Und zwar mit der Reflexion. Und zwar steht hier, Beta ist sowas wie 1 plus minus der Betrag von S11 geteilt durch 1 minus plus Betrag von S11. Ja? Und das heißt, ich muss den S-Parameter S11 messen. Und wenn ich den messe, kann ich Beta raus bestimmen. Hier steht jetzt nur so ein plus minus. Und das ist jetzt für den Fall, ob es überkoppelt oder unterkoppelt ist. Das muss ich wissen. Aber es gibt auch Methoden, wie man das sehen kann, dass es das unter- oder überkoppelt ist. Das werden wir dann auch noch sehen. So, ich will gerade mal gucken, was da noch kommt. Nee, das lassen wir jetzt heute. Sonst, die zwei Folien schenken, also die schenken uns nicht natürlich, ja. Nur für heute, das würde keinen Sinn mehr machen. Da würden die Köpfe rauchen, glaube ich, irgendwann. Also, das sind jetzt sehr viele Definitionen, sehr viele Leistungen gewesen, ja. Und wie gesagt, ich kann das vollkommen nachvollziehen, dass das erstmal nicht alles hängen geblieben ist, vermute ich mal. Macht nichts. Ich würde einfach empfehlen, das heutige Weg einfach selbst nochmal alles wieder zu überlegen oder einfach nochmal durchzugehen. Das wird dann hoffentlich alles noch viel klarer werden, wenn man es wirklich mal dann explizit sieht, wie das gemacht wird. Selbst der Herr Schemp, ja, weiß nicht, wer, ein paar Leute kennen den Herr Schemp, ja, der ist jetzt im Ruhestand, aber ist noch aktiv im Institut. Das ist sozusagen der Papst der RFQ-Beschleuniger gewesen in der Welt. Und also der hat sich das ganze Leben lang mit normal leitenden Hochfrequenzstrukturen beschäftigt. Und selbst der hat mich vor, was ist nicht, ein paar Jahre her inzwischen, ja, aber da war er auch schon so 63 rum, hat nach 40 Jahren Berufsleben oder 45 Jahren mich immer noch gefragt, Herr Pottlich, wie kann er bei der normalleitenden Struktur irgendeine Güte 10 hoch 10 sein? Ja? Das ist eben diese externe Güte, ja? Die hat nichts mit den Verlusten zu tun. Also das ist einfach nur als Beruhigung, dass es wirklich so ist, dass selbst Leute, die 30 Jahre lang Professor waren, immer noch in dem Gebiet von Kavitäten sich sozusagen so Sachen fragen. Deswegen macht das gar nichts, wenn das erstmal nicht alles hängen bleibt. Ja. Das Wesentliche am Schluss wird dann sein, dass wir durch die Messung der S-Parameter entweder mit dem Netzwerkanalysator oder über direkt die Leistungsmessung, weil es entspricht der Verhältnis von Leistung letztendlich, an verschiedenen Stellen die Leistung abgreifen und messen, dass wir dadurch quasi diese Beta-Parameter bestimmen können. Und wir werden auch sehen, wir hatten ja, glaube ich, bei den Parametern eine Resonanzkurve gesehen gehabt, dass man mit diesem Netzwerkanalysator eine Resonanzkurve die Güte direkt messen kann, also das QL wohlgemerkt, direkt messen kann, indem das Gerät selbst so diesen 3 dB-Abfall bestimmt. Bei Superleitungsstrukturen geht es nicht, weil die Resonanz ist so schmal, dass der eine Güte anzeigt, die ist 10 mal niedriger. Aber dadurch, dass nach dem Abschalten der Hochfrequenz das Feld unsere gespeicherte Energie exponentiell abfällt, kann ich natürlich mit dem Oszilloskop mir die Signale anschauen und kann die Zerfallszeit berechnen. Und dann habe ich dieses Tau. Ja? Und dann kann ich natürlich über die Beziehung zwischen gemessener Frequenz, die kenne ich ja auch, ich kenne das Q, ich kenne das Tau, kann ich mein QL bestimmen. Ja? Genau, wenn ich das QL kenne, dann muss ich nur noch diese Beta-Parameter bestimmen und dann kann ich mein Knuddel bestimmen. Ja? Werden wir noch eine Schwierigkeit sehen nachher, nachher ist gut, nächste Woche oder übernächste Woche, nämlich, dass im Gegensatz zu normalleitenden Strukturen die Güte nicht konstant bleibt bei superleitenden Strukturen. Das heißt, abhängig vom Feldpegel variiert meine Güte. Da mein Beta E aber immer gleich bleibt, weil das letztendlich die Geometrie des Kopplers ist, ändert sich die Kopplung ständig als Funktion des Feldpegels. Und was ich aber am Schluss wissen möchte, ich will am Schluss wissen, die Güte Q0 als Funktion vom elektrischen Feld im Resonator. So, idealerweise sollte die konstant sein, ja? Weil in der Güte steckt ja kein Feldpegel drin. Ja, in Wirklichkeit sieht es aber so aus. Und das kann ja durchaus ein Faktor 10 sein, ja? 1000% Unterschied. Weil dann trägt man das logarithmisch auf sogar. Und dann ist die Frage, was mache ich hier, wenn ich einen Feldpegel erhöhe? Wie messe ich mein Knuddel dann? Weil ich kann die Abfallszeit nicht bestimmen mehr, wenn ich hier bin, weil das Tau eine Funktion vom Feldpegel ist. Das heißt, ich habe keinen exponentiellen Abfall in dem Bereich, wenn ich es ausschalte. Ja? Am Anfang fällt es schneller ab, dann fällt es langsamer ab, wenn der Feldpegel abfällt. Das heißt, das ist dann etwas schwierig. Ja? Aber es gibt trotzdem Möglichkeiten, mit denen man tatsächlich mit einer Kalibrationsmessung am Schluss nur noch Leistung erhöhen muss, misst drei Leistungen für jeden Punkt und aus diesen drei Leistungen kann ich die komplette Kurve rekonstruieren. Das funktioniert. ohne dass man mehr über den Resonator wissen müsste am Schluss. Das werden wir dann in den nächsten zwei Wochen uns damit beschäftigen. Wenn wir Glück haben, dann ist eigentlich das Ziel eigentlich, dass so in 4 bis 6 Wochen ungefähr werden wir wahrscheinlich einen superleitenden Resonator hier haben zum Testen. Und dann kann man das auch mal angucken, wie das dann in echt aussieht, ja. Weil es ist schon ein bisschen abstrakt, natürlich, wenn man so ein Messer vorher nicht kennt. Ist es immer besser, wenn man sowas mal sehen kann, ja. Leider ist es nicht so häufig, dass wir permanent die superleitenden Kavitäten testen, weil es immer relativ aufwendig ist. So eine Messung dauert in der Summe immer so 4 bis 8 Wochen. Mit Runterkühlen und Multipacking, Barrieren überwinden und. Aber dann kann man auch mal rumspielen und kann mal CW draufgeben, also Gleichgewichtszustand, ja, und dann schaltet man ab. Das sieht man schön, wie das Feld exponentiell abfällt, ja. Oder wenn man entsprechend die Vorlaufleistung verdoppelt, dann müsste sich ja eigentlich die Pickup-Leistung auch verdoppeln. Ja, aber nur, wenn die Güte konstant bliebe. Tatsächlich sieht man bei höheren Leistungen, dass es sich halt vielleicht nur noch um 70% erhöht, die Pickup-Leistung. Oder man sieht schön, wenn man das Ganze pulst, also wenn man Rechtecksignale drauf gibt auf die Kavität, was macht dann der Resonator mit so einem Rechteck-HF-Signal, was so vielleicht 100 Millisekunden lang ist. Und da werden wir noch was Spannendes sehen, nämlich den sogenannten Schwertfisch dann, aus dem man wiederum diesen Beta-Parameter bestimmen kann. Ja, dann werden wir mal sehen, es gibt einen Einschaltpeak und einen Ausschaltpeak. Ja, also wenn ich so einen Puls hier auf den Resonator gebe, dann wird die Reflexion ungefähr so aussehen. So etwa. Für Überkopplung. Für kritische Kopplung wird das so aussehen und für Unterkopplung wird das so aussehen. Jetzt sehe ich nämlich sofort, ob ich unter- oder überkoppelt bin. Und aus dem Verhältnis dieser Höhen hier bekomme ich mein Beta raus. Und das vergleiche ich dann mit einer Messung über die, über die Leistungsmessung. Ich bilde davon dann den ganzen Mittelwert und allem drum dran. Ich mache diese Messung 10-mal oder so. Und dann kann ich mein Beta, habe ich mein Beta, was ich letztendlich brauche, um die Güte-Konut zu bestimmen. Zumindest für kleine Feldstärken, solange es noch nicht abgesunken ist. Ja, also man sieht, es ist ein relativ komplexer Messvorgang, wird es sein. Weil man dummerweise auch dann in das Ding nicht reingucken kann oder einfach. Und es sich also stark verändert bei hohen Feldstärken, ja, gegensätzlich normal leitenden Strukturen. Okay, dann wünsche ich euch schon mal ein schönes Wochenende. Ich habe, denke ich, einen Finger.